Ja, danke. Das war eine klare Darstellung eines schwer geschriebenen Buchs. Ich werde echt, ich werde jetzt etwas dazu sagen. Es sind zwei dicke Wände, ja, von denen man sich.
Ja.
Aber insgesamt sind es zwei dicke Wände, so.
Also 1.500,
glaube ich.
Differenziert ist ja immer noch weiter und wir sind ja in dem nächsten Band scheinbar noch mehr Beschreibungsbilder. Also noch, es gibt noch ein Triebbild, es gibt noch ganz viele andere Formen von Dingen.
Ja.
Das Erstaunliche ist eigentlich, was er alles im Kino sieht. Also was er alles für Kleinigkeiten entdeckt, in denen Leute arbeiten. Die vielleicht auch gar nicht absichtlich gedacht sind.
Ja, weil. Also der Impuls für die Arbeit ist ja ganz klar. Man spricht oft über die bewegten Bilder. Ja? Wenn man zum Beispiel in Feuilleton schreibt darüber, ja, wie sozusagen das unbewegte Bild von einem bewegten Bild abgelöst wird. Ja? Und ich glaube, der unmittelbare Impuls für den Lust, dieses Buch zu schreiben. Und das ist das Thema des Buchs, ja, eigentlich so explizit das Thema. Reaktion auf die schlichte und einfache Tatsache, dass man bewegte Bilder gar nicht sieht. Das heißt, man spricht zwar über die bewegten Bilder, aber man sieht sie nicht. Ja. Man sieht sie nicht, weil man mit dem menschlichen Auge das nicht sehen kann. Die Apparate sehen tatsächlich die bewegten Bilder, aber nicht die Zuschauer. Die Zuschauer sehen nicht die bewegten Bilder, sondern Bewegungsbilder. Ja? Deswegen spricht er über die Bewegungsbilder, das heißt, die Bilder der Bewegung. Es sind nicht die Bilder, die sich bewegen und bewegte Bilder sind, sondern es sind Bilder der Bewegung. Und wenn man diese Bilder der Bewegung sieht, man weiß nicht, wie man sie quantifizieren und wie man sie aufteilen kann durch die Zeitachse. Ja? Das heißt, sie werden wahrgenommen als Kontinuitäten. Ja? Und das ist, denke ich, ja, warum er sozusagen Bergson, das heißt, reaktualisiert hat. Warum er über Affekte spricht, warum er über mentale Bilder spricht und so weiter. Das sind verschiedene Formen oder verschiedene Ausdrucksweisen und verschiedene rhetorische Figuren, die einem Ziel dienen, so etwas wie ein Kontinuum der Wahrnehmung rhetorisch gerecht zu werden und theoretisch gerecht zu werden. Das heißt, zu beschreiben ein Bild, das nicht bewegt, sondern die Bewegung wiedergibt, eine paradoxale Situation, insofern, dass die Bilder per Definition unbewegte Bilder sind. Hier haben wir aber die Bewegungsbilder. Also wie ist das möglich? Das ist die Frage. Und diese Frage treibt sozusagen das Buch voran. Ja? Er schreibt weiter und weiter, um das zu klären und kommt eigentlich nie zu einer Klärung. Ja, die Frage wird nie beantwortet, sondern die Phänomenologie dieser Bilder wird beschrieben, einzelne Figuren werden wiedergegeben, diese Bewegungsbilder werden immer weiter differenziert, wie Sie das gesagt haben. Aber die Grundfrage, wie kann man so etwas wie ein Bewegungsbild im Unterschied zu bewegten Bildern schaffen, die Frage bekommt keine Antwort. Ist das zufällig oder nicht zufällig? Ich denke, es ist nicht zufällig, wenn man in einen größeren Zusammenhang stellt. Und zwar geschichtlich gesehen entsteht der Film in der gleichen Zeit, wie die Theorien des Vitalismus entstehen. Ja, das heißt, das Sprechen über das Leben oder das vitalistische Sprechen sozusagen beginnt mit späten Marx, mit Nietzsche, mit Bergson, mit all diesen Leuten, ja, am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, dann später. Und es ist die Zeit des Films. Ja. Das heißt, man beginnt in der Philosophie antimetaphysisch zu werden. Und antimetaphysisch zu werden bedeutet, alles, was sozusagen das Sein, das unbewegte Sein, in Frage zu stellen und dem die Bewegung des Lebens, der vitale Impuls entgegenzustellen. Also man wird antiplatonisch, indem man sagt, das Reich der Ideen, die Architektur des Universums, das alles, das sind alles so Illusionen der Vergangenheit, das sind metaphysische, starre Bilder, in denen auch Christentum verankert ist, mit einer unbewegten Moral, ja, mit unbewegten Moralvorstellungen, unsere Kunst verankert ist, alles ist verankert in diesen großen metaphysischen Gebäuden, ja, in Universalbilder, in sozusagen in den Figuren des Denkens, die das Zeitliche transzendieren wollen, ja, wo wir uns sozusagen die Ewigkeit entdecken wollen. Es war eine große Revolte gegen die Ewigkeit. Ja, man kann sagen, was war dieser Diskurs? Das war eine große Revolte gegen die Ewigkeit. Die Ewigkeit musste abgeschafft werden. Und mit der Physik als Ost der Ewigkeit musste angeschafft werden. Ja? Und das alles Unbewegliche. Und die Ewigkeit ist so etwas wie ein anderer Name. Für das Unbewegliche musste abgeschafft werden. Und durch die Bewegung in der Zeit ersetzt werden. Und interessanterweise, wenn wir zur gleichen Zeit Filme sehen, die in dieser Zeit entstanden sind. Sie beschäftigen sich permanent und immer wieder mit der Zerstörung der Architektur. Ja? Alte Trickbilder, französische Trickbilder, Ende des 19. Jahrhunderts, Beginn des 20. Jahrhunderts und frühere Hollywood-Bilder, auch inklusive des Films, das wir gerade gesehen haben, sind die Bilder, bei der eine feste, stabile Ordnung zerstört wird, weil sie in die Bewegung kommt. Ja? Zum Beispiel viele Filme sind nichts anderes als eine mediale Polemik gegen die anderen Medien, zum Beispiel gegen das Theater. Ja, da kommt der Komiker ins Theater, macht eine falsche Bewegung, fällt irgendwo durch die Bühne und auf die Bühne, alles wird zerstört, die Menschen beginnen sozusagen aus der Rolle zu fallen, dann sagt jemand, es brennt, ja, das stand noch sozusagen im Text, es brennt, und dann die Zuschauer beginnen sozusagen rauszurennen und dann alles wird zerstört und im Endeffekt klappt das alles zusammen, ja, und vom Theater bleibt nichts mehr übrig. Ja. Oder Häuser brennen und dann kommen alle diese Bewegungen, wie Bewegungen zunächst einmal der Pferde und dann der Autos und dann die Kriegshandlungen, die alle nichts anderes als Bewegungen sind. Ja? Bewegungen der verschiedenen kriegerischen Geräte, ja? Nicht wahr? Die allmählich alles, was steht, zum Einsturz bringen. Oder die Menschen, die stehen, die fallen, ja, weil sie getötet werden. Oder sie beginnen zu rennen, ja, entweder in die Attacke oder die rennen vor dem Feind, ja, und so weiter. Das heißt, es ist eine Zerstörungsorgie. Es ist eine Zerstörungsorgie, die was inszeniert wird, ist eine Zerstörungsorgie. Das ist Zerstörung in Bezug auf alle möglichen Gegenstände, die noch vor kurzem stabil waren. Ich habe einen Film gemacht, da werde ich wahrscheinlich noch einmal so zusammenstellen, die verschiedenen Zerstörungsbilder. Das sind die früheren Bilder, die dann immer wieder wiederholt werden, bei zum Beispiel der Präsentation der Annahme von Bagdad. Ja? Das ist die Bilder, wie die Monumente fallen und da zerstückelt werden. Ja? Das sind Eisensteintaxe, einer nach dem anderen. Ja, die fallenden Statuen, die dann zerstört werden, ja? So wie die Straße von Saddam, ja, in Bagdad. Ja? Das begann schon mit Courbet und seinem Projekt, das realisiert worden war, wegen der französischen Kommune, die Kolonne von Vendôme, ja, zu Anschluss zu bringen. Das war der erste Versuch dieser Art. Und sozusagen als artistisches Performance und zu sehen, wie sie zerbricht. Ja? Das war im Grunde noch sozusagen vor kinematografischer, vor kinematografischer Performance. Und dann wurde sie immer wieder wiederholt, immer wieder wiederholt, immer wieder wiederholt. Wir haben sozusagen kein einziges Film, wo nicht Paris untergeht, New York untergeht. Ja? Da kommen alle diese. Da kommen alle diese Außerirdische, deren einzige Funktion ist, in einer spektakulären Art und Weise durch die Bewegungen, ja, durch die Bewegungen in den verschiedenen Sphären Empire State Building zu zerstören und das zu zerstören, jenes zu zerstören. Und es ist ganz klar, dass der Filmemacher freuen sich darüber. Sie freuen sich darüber, weil sie nervös sind und hysterisch sind und Paranoiden sind, weil ihre Filme laufen und der Empire Building steht. Das ist unangenehm. So laden sie praktisch die Außerirdische ein, um sozusagen vorzuführen, dass die Architektur nicht mächtig ist. Ja. Dass die Architektur zerstört werden kann und der Film nicht. Ja. Empire State Building ist weg, aber der Film, der das fixiert, bleibt. Ja. Das ist genauso wie hier, ja, der Mensch mit der Kamera, ja, das dann wiederholt in einer anderen Form war von Sigur Wörthoff, ja. Alles um ihn herum bricht zusammen. Die Menschen brechen zusammen. Gesellschaftliche Ordnung bringt zusammen. Alles wird vernichtet und alles geht unter. Was bleibt? Der Film, der das alles sozusagen festhält, irgendwann auftaucht und der große Preis bekommt, wird der große Held, weil er war der Einzige, was bleibt. Ja, das ist der Film, ja. Das Einzige, was bleibt, ist der Film, weil alles andere ist schon vernichtet. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass der Film der Einzige bleibt, der übrig bleibt. Ja, das ist der große Traum des Weltuntergangs, nachdem nur ein Film bleibt, der dieser Weltuntergang fixiert. Ja. Das ist der Traum, der immer wieder wiederholt wird, auch heute. Ja. Diese ganze Katastrophenfilme, wo die ganze Erde explodiert und Städte untergehen, Godzillas ja alles platt macht und so weiter. Das ist ganz klar, dass das ist der Punkt, wo Movies etwas, was on the move ist, ja, was etwas bewegt, was die Movies ihre eigene Allmacht feiern, ja, und sie können ihre Allmacht feiern nur indem sie zeigen, was alles, was nicht moves, ja, was nicht on the move ist, ja, untergehen muss. Ja. Nur wenn sie das zeigen, sind sie glücklich, ja, und sind die Zuschauer glücklich. Es gibt einen wunderbaren Film, wo das sehr, sehr gut reflektiert wird. Das ist der Antar Act, ja, von René Clair, wo sie beginnt, wenn Sie sich erinnern, mit einem Begräbnis. Ja. Beginnt ein Begräbnis und dann beginnt dieser Koffer, ja, dieser Sarg, ja, sich schneller und schneller zu bewegen, ja. Und er bewegt sich zunächst einmal schneller als die Prozession, dann bewegt sie sich schneller als die Autos, die Pferde, dann die Autos, dann bewegt sie sich schneller als der Zug, dann bewegt sie sich schneller als der Flugzeug und am Ende ist er schneller als alle anderen Verkehrsmittel, der Tod ist schneller als alle anderen Verkehrsmittel. Und dann, wenn er alle überholt, steht der Held aus dem Grab wieder auf und bringt alle anderen um. Ja? Sozusagen, das ist so einzig Christus. Ja? Er steht auf, nicht um alle anderen auch zur Wiederauferstehung zu bringen, sondern um alle anderen definitiv umzubringen und allein zu bleiben. Das ist eben sozusagen, ich glaube, das war eine sehr, sehr frühe, aber absolut geniale Selbstreflexion dessen, was der Film eigentlich seine innere Beschaffenheit nach ist. Seiner inneren Beschaffenheit nach, seinem inneren Selbstverständnis nach, ist der Film nichts anderes als eine Umsetzung einer anti-metaphysischen, ewigkeitsfeindlichen Vernichtungsorgie sozusagen der vitalistischen Philosophie am Anfang des 20. Jahrhunderts, umgesetzt in die filmische Bilder und inszeniert als Triumph eines Mediums, das allein fähig ist, diese vitalistische Impulse darzustellen und alles andere, was im Ewigkeitsrausch und mit Ewigkeitsanspruch entstanden ist, untergehen zu lassen, ja? Inklusive das Universum selbst. Ja? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wurde schon ziemlich früh bemerkt, dass die Filmindustrie als ein gesellschaftliches Phänomen zu einer Passivisierung und Immobilisierung des Zuschauers führt, wie kein anderes Medium überhaupt. Das heißt, wenn auf der anderen Seite der Film die Bewegung feiert, auf der anderen Seite wird der Zuschauer immobilisiert. Auch der Filmemacher selbst. Das heißt, alles bewegt sich um ihn herum, er bleibt aber eigentlich immun in Bezug auf diese Bewegung. Oder wenn er in diese Bewegung, wie dieser Held involviert ist, dann kämpft er gegen diese Bewegung, um eine Ruheposition wieder zu erlangen und von dieser Ruheposition die Bewegung zu finden. Und wenn man jetzt vergleicht die Position des Zuschauers, ja, im Film, mit allem anderen, dann ist es eine reine Katastrophe. Ja? Schauen Sie, was passiert. Wenn wir vorfilmische Medien uns anschauen, ja? Man liest zum Beispiel, oder geht ins Museum oder geht ins Theater. Die Medien sind passiv. Der Zuschauer, aber ist eigentlich viel aktiver. Ich kann zum Beispiel das Buch aufschlagen an verschiedenen Stellen, an verschiedenen Seiten. Ich kann dieses Buch verbrennen. Ich kann mit diesem Buch jemanden erschlagen, ja, auf Kopf schlagen. Ich kann mit diesem Buch, ich weiß nicht, alles Mögliche tun, ja, es ist nur ein Gegenstand. So praktisch wie ein Stein. Ja. Und ich kann damit spielen, auf sehr verschiedene Art und Weise. Wenn ich ins Museum gehe, ja, ich kann auch in die Toilette gehen, ich kann einen Kaffee trinken. Ich kann überhaupt weggehen, ich kann ein Bild anschauen, ich kann mit dem Rücken stehen zu diesem Bild, ja? Und überhaupt weggehen. Ja? So wie ich. Sogar wenn ich im Theater bin, bin ich im Stand, zum Beispiel wie es früher der Fall war, aber jetzt nicht mehr interessanterweise, gerade seit der Einführung des Films. Ich kann der Schauspieler mit den Bananen oder faulen Apfelsinen bewerfen. Ich kann sozusagen, weil ich im gleichen physischen Raum mich befinde mit den Schauspielern, sie erschrecken und verjagen. Was das Publikum eigentlich gemacht hat, speziell in Italien bei der Opernvorführung. Ja, wenn jemand gesungen hat, nicht richtig, wurde er so verschrien, dass er einfach fliehen musste. Ja? Und das Publikum hat getobt. Na gut, sehen wir in Bezug auf dieses Bild die Situation eines Zuschauers im Film. Erstens, er ist in Dunkelheit und totale Dunkelheit. Zweitens, er kann nur auf die Leinwand schauen. Drittens, Luft ist schrecklich. Viertens, er kann nicht raus, weil er auch die Füße der anderen dann tritt. Ja. Alles ist extrem unangenehm, ja? Weil überall sind die Leute, die sozusagen irgendwelche Geräusche machen oder was auch immer. Aber man kann nicht raus, ja? Man ist total immobilisiert, total erschrocken, auf dieser Stück Leinwand fixiert und terrorisiert, bis du gehst nicht mehr. Und dann, wenn alles am Ende ist, ist man wie Müll, wie ein Stück Müll rausgeworfen. Es ist immer, man geht immer durch den Ausgang, das ist vorbei, ein Müllhaufen. Ja? Ja, es gibt kein einziges Kino, wo der Ausgang nicht so gestaltet ist, dass man in Müll praktisch tritt und starker Geruch empfindet. Ja? Und dann ist er im Dunkeln durch diesen Geruch und du siehst diese Abfälle. Irgendwo der Weg findet. Ja? Also man wird von Kindern behandelt wie ein Stück Dreck. Und zwar absolut im Gegenteil, ja? Dazu, was der Film feiert. Ja? Das heißt, man sitzt im Zuschauerraum und der Held macht mehr als es hier früher möglich war, springt, ja, und fällt, ja, und bewegt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit und unglaublicher Effizienz. Aber du bist gefesselt, paralysiert, immobilisiert und praktisch zur Schnecke gemacht, wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte, ja, durch die Kunst. Das ist etwas, vor allem Eisenstein, viele Filmemacher irgendwie auch irritiert hat. Ja. Einer der ersten war Eisenstein, der hat gesagt, ich will sozusagen den Zuschauer wieder mobilisieren durch eine Schockerfahrung. Durch eine Schockerfahrung während des Films. Aber wie ist es möglich? Ja? Auch wenn ich Schock erfahre in diesem Raum, wie kann ich auf diesen Schock reagieren? Wenn ich zum Beispiel die Leute auf dem Leinwand mit Apfelsinen bewerfe, das macht auf sie überhaupt keinen Eindruck. Ich kann gegen sie keine Revolution machen. Ich kann sie nicht verschrien, ich kann sie nicht verjagen. Ja? Das sind so Gespenster. Und gegen die Gespenster zu kämpfen, ist umsonst. Ja. Ich habe sozusagen ontologisch verloren. Auch wenn ich mobilisiert bin, das war übrigens, was für eine Frustration damit verbunden ist. Es ist bekannt, dass als Kino zum ersten Mal in lateinamerikanischen Ländern gezeigt worden war, haben die Leute auf die Negativreden geschossen. Und nun, als sie verstanden haben, dass es zu nichts bringt, sozusagen kam diese Grundfrustration. Dieser sozusagen allgemeine Hintergrund, psychologische Atmosphäre bildet, indem man, das ist ja, um das alles sozusagen völlig demoralisiert anschaut. Ich glaube, dass Guy Debord, ja, der als Filmemacher der größte Gegner war von dieser Immobilisierung, versucht hat, die Bedingungen des Sehens zu ändern und sozusagen das Kino zu revolutionieren, dass das Kino nicht mehr, sozusagen der Film nicht mehr ein Spektakel wird, ja, für einen immobilisierten Zuschauer, sondern den Zuschauer in dieses Spektakel sozusagen involviert. Aber alle diese Bemühungen sind rhetorisch geblieben und ich glaube nicht, dass sie effektiv zu irgendetwas geführt haben. Sicherlich hat sich die Lage etwas verändert in der Zeit durch die Diversifizierung der Orte, an denen der Film gezeigt wird. Wir haben sozusagen die Situation des Films in der Wohnung, ja, wo man ab und zu zum Beispiel auf den Fernsehbildschirm schaut und dann wieder nicht. Ja. Das ist sozusagen eine gewisse Entkrampfung. Ja. Auch Filminstallationen, zum Beispiel im Museum, ist eine gewisse Entkrampfung. Man kommt rein und dann wieder raus und kümmert sich nicht darum, was da weiter passiert. Ja. Übrigens, es gibt ja Menschen, die, wenn sie in die Filminstallation kommen, entweder die ganze Zeit verharren und die Filme in der Installation so sehen, wie die Filme im Film sahen, oder die durch die Filminstallation die ganze Zeit zirkulieren und versuchen sozusagen doch etwas, ein Fragment zu sehen und sozusagen von Raum zu Raum bei der großen Filminstallation oder bei der großen Filmausstellung oder Videoausstellung sozusagen nur Fragmente aufzuschnappen und dann wieder in einen anderen Raum zu gehen. Das heißt, durch die Diversifizierung der Orte und Diversifizierung der Bedingungen, der Kontexte, unter denen der Film läuft, kommt eine gewisse gesellschaftliche, soziale Entkrampfung, ja, ins Spiel. Und interessanterweise, ich habe das sozusagen darauf aufmerksam gemacht, weil interessanterweise im Deleuze-Buch kommt das nicht vor. Ich glaube, das Problem bei Deleuze-Buch ist, dass er versucht hat, dieses Verhältnis zwischen Bewegung und Bild zu lösen, ohne sozusagen die Bedingungen der Vorführung oder der Kontext der Vorführung in Frage zu stellen. Irgendwie ist er als Autor fixiert auf dem, was er auf der Leinwand sieht. Ja, das ist für, der Film ist für ihn das, was auf der Leinwand läuft. Es ist für ihn nicht ein Film plus Filmtheater, plus Leute, die Coca-Cola trinken, ja, plus andere, die noch etwas essen, was sie gerade gekauft haben, oder die Toilette gehen und so weiter. Nicht diese ganze Atmosphäre, nicht diese ganze Situation, nicht diesen ganzen Kontext. Der wird sozusagen außer Acht gelassen. Das ist ja typisch für die französische Filmkritik überhaupt, diese Zeit. Und die bleibt auch weitgehend so. In Frankreich und in Amerika beginnt der Prozess der Reflexion der Räume, in denen der Film vorgeführt wird, erst jetzt. Interessanterweise, viel später als in Deutschland. Und viel später als in Deutschland versteht man, dass der Film da auf dem Bildschirm des Computers läuft oder dass man mitnimmt auf der Reise oder dass man besucht in einer Filmausstellung oder dass man sozusagen, wie gesagt, im Wohnzimmer einfach laufen lässt und so weiter. Das sind völlig andere, völlig unterschiedliche, sehr heterogene Umgehensweisen mit dem Medium. Und dass man, denke ich, nur dann über das Bewegungsbild gut sprechen kann, wenn man sozusagen eine gewisse Korrelation zwischen der Bewegung im Film und der Bewegung im Raum der Vorführung des Films, ja, korreliert. Das heißt, wenn man sich fragt, sozusagen nach dem Kontext der Vorführung als konstitutiver Teil der filmischen Erfahrung. Und das ist nicht drin. Und ich denke, dass solange das nicht drin ist in diesem Buch oder Reflexion überhaupt, kann man diese Fragen mit gebührender Schärfe nicht stellen. Allerdings kann man fast sagen, dass Deleuze das meiste rausgeholt hat, was man aus dem Film rausholen kann, wenn man das nicht tut. Ja? Es ist gewissermaßen das letzte große Buch, das noch unter der Voraussetzung geschrieben ist, dass der Film unter fixen Bedingungen läuft, eine gewisse Laufzeit hat, sagen wir 2 Stunden, ja, und alles, was im Film passiert, passiert auf der Leinwand. Ja? Das sind, glaube ich, nicht die Voraussetzungen, unter denen heute die Filme existieren. Ja? Weil der Film kann eine, wie Sie wissen, 3 Sekunden dauern. Oder der Film kann ein Jahr dauern, oder 2 Jahre dauern, oder 3 Jahre dauern. Ja? Das heißt, alles ist variabel geworden. Räume, die vielen Vorführungen sind variabel geworden. Zeiten sind variabel geworden. Und das ist sozusagen, wie gesagt, das letzte große Buch, das vor diesem Aufbruch oder vor dieser grundsätzlichen Veränderung geschrieben worden ist. Und in diesem Sinne sehr interessant, eine gewissermaßen eine Summe dessen, was, wie wir über Film sprechen können, wenn wir unter dem Film das verstehen, ja, was der Film bis zu diesem Augenblick war. Ja. Und in diesem Sinne ist er lehrreich. Ja, wir machen eine Unterbrechung, denke ich, und...